Also, ach, wie geil.
Er brauchte, das war so ein bisschen, ich sag mal so, ein sächsischer Alkoholiker. Also er brauchte auch vor Ort ein paar Tage, bis er irgendwann mal gesehen hat, dass meine Brüste irgendwo rumlagen und so. Also bist du ja mitgekriegt.
Also hat nicht gleich
nein, ich war ja damals noch jung, dünn und frisch. Was glaubst du? Der dachte erstmal, er hat eine ganz geile Schnecke da bei sich im Haus und irgendwann ist er ein bisschen stutzig geworden. Irgendwann habe ich es ihm dann auch
irgendwann
gesagt.
Irgendwann lagen die Brüste auf dem Tisch. Das dachte er, wie geht das? Ja. Schönen guten Tag, ein neuer Tag, ein neuer Podcast und ich habe einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, eine wunderbare Persönlichkeit. Ja, wie soll man das jetzt beschreiben? Bunt, schillernd, extravagant, queer? Ja, ich würde sagen, stell dich doch einmal selber vor. Wie ist dein bezaubernder Name? Du bist die...
Mein Name ist Nina Queer. Ich bin 38 Jahre alt und ein absolutes Multitalent im Kunstbereich.
Wunderbar. Warst du ein braves Mädchen als Kind?
Nee, ehrlich gesagt war ich ein ganz schlimmes Kind. Also ich war, ich glaube, heute würde man sagen, ADHS-krank, ne? Also damals war es einfach furchtbar für alle. Damals haben alle gesagt, eine rotzfreche Göre. Und ich erinnere mich, also in der Schule oder so, ich musste auch immer den Unterricht gestört, musste immer vor die Tür rausgehen. Also, dass ich überhaupt durch diese ganze Schule gekommen bin, ist ein Wunder, weil ich die meiste Zeit tatsächlich vor der Tür verbracht habe, als ich klein war. Später habe ich dann freiwillig geschwänzt.
Lass uns mal in deiner Kindheit anfangen. Nun, es fällt mir zwar schwer, das zuzugeben und es zu sagen, jetzt bist du doch einiges jünger als ich. Ist auch ein Albtraum, wenn ich so drüber nachdenke.
Das ist Quatsch.
Aber trotzdem bist du noch in eine Zeit geboren, warst du noch in einer Zeit Kind, in der alles noch nicht so einfach war. Es ist heute auch noch schwierig. Ich habe gestern wieder gehört von einer Dame, da ist ein Junge, der fühlt sich als Mädchen in der Schule und darf jetzt auch auf die Mädchentoilette, weil das für ihn auch besser ist, weil er auf der Jungstoilette fertig gemacht wird.
Mhm.
Aber er wird trotzdem auf dem Schulhof immer fertig gemacht. Ja?
Mhm.
Und sagen wir mal, damals war das ja noch schwieriger. Also als du Kind warst, war es ja irgendwie noch schwieriger. Wann hast du eigentlich gemerkt, also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich kein normales Kind bin. Ich war ein sehr ruhiges Kind. Ich war also nicht frech und ich war mal sehr ruhig. Aber ich habe sehr früh gemerkt, Harald ist nicht wie andere Kinder. Und wann hast du auch relativ früh gemerkt, dass du aus der Art schlägst?
Also es gab bei mir gar keinen Moment, in dem ich das gemerkt habe, weil ich immer schon so war. Das liegt vielleicht daran, man muss das wissen, ich hatte eine ganz liebe Tante, ist schon tot, meine Lieblingstante Helga. Und von Tante Helga war das Kind gestorben bei der Geburt, wäre ein Mädchen geworden, ne? Und das nächste Kind, das in der Familie zur Welt kam, war ich. So, also habe ich all diesen Mädchenkram, den sie für ihre Tochter vorbereitet hatte, schon bekommen. Die hat mir zu meiner Geburt schon in die Wiege eine Barbiepuppe reingelegt, ne? So, dann wurde ich ein bisschen erwachsener. Ich war immer mit meinen zwei älteren Cousinen unterwegs, die auch nebenan wohnten und so. Und ich musste mit denen auch immer schminken mich, Kleidchen anziehen, Barbiepuppen spielen, entweder zu deren Bedingungen oder überhaupt nicht. Ne? Also bin ich immer mit den Mädels mit und das war für mich ganz normal, als ich in den Kindergarten kam und da schon mal die ersten kleinen Boys da unterwegs waren, da war ich gleich verliebt. Ich war immer die Prinzessin und dann habe ich mir da auch einen Prinz ausgesucht und so.
Wie haben die Jungs reagiert?
Ach, wenn man Kind ist und ganz klein ist, dann ist es ja noch ganz unschuldig, ne? Und Kinder sind ja gar nicht so vorurteilsbehaftet. Und im Kindergarten war das wirklich alles noch total sweet. Das wurde dann später schwieriger, als ich dann in die Schule kam. Da ging es dann richtig los. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte immer schon eine starke Persönlichkeit. Das ist bis heute so. Ich werde auf der Straße auch nie angemacht oder so. Die Leute haben auch irgendwie Respekt oder Angst vor mir. Und so war das auch damals bei mir in der Schule schon. Also, weil du gerade sagtest, dass dieser andere Junge auf dem Jungsklo fertig gemacht wurde. Also, da war ich schon so weit, dass ich die Jungs auf der Jungstoilette fertig gemacht habe und nicht andersrum. Also, ich musste auch viel einstecken, aber ich habe auch wahnsinnig viel ausgeteilt. Also, mit mir hatte man am besten keinen Ärger.
Ja, also das ist jetzt sehr spannend mit der Tante. Das erinnert mich ein bisschen an die Königshäuser. Das war ja bei vielen Königshäusern so, dass die Die männlichen, die Thronfolger, die männlichen Nachkommen Kleidchen anbekommen haben erstmal, ja. Kleidchen anbekommen haben. Und so, also das ist sehr spannend und sehr schön, denn dadurch hattest du ja durch die Tante eigentlich erstmal, die hatte den päpstlichen Segen, ja.
Natürlich,
und,
klar.
Und so, und dann kamst du in die Schule und da hast du dann gelernt, dich zu behaupten. Aber auch da bist du dann schon, hast du dich so angezogen, wie es dir gefällt.
Ja, also hast du nicht man muss dazu sagen, Tante Helga hatte auch den örtlichen Friseursalon. Man muss sich das ein bisschen vorstellen. es gibt so einen Film mit Dolly Parton.
Ja, den kenne ich.
Mit Julia Roberts, wie hieß der denn nochmal?
Ja, in so einem, wie so,
das sah, Magnolien so ein, aus Stahl.
Ja.
So,
ja.
Und meine Tante Helga war auch immer so, die sah im Grunde aus wie ich aufgetranst, aber als echte Frau. So, und die hatte immer so Phasen. Die hatte so 2 Jahre mal alles nur türkis oder Mintfarben.
Oder Pink.
Ja, Pink auch natürlich, ja. Aber Gold und Silber vor allem. Das kam so stetig wieder alle paar Jahre und so. Die trug auch immer nur so Pumps aus Gold und Silber und so. Ja, sie war auch eine auffällige Person in der Zeit am Dorf. Ne? Natürlich auch irgendwie die Dorfnutte, muss man sagen. Das ist nichts Negatives. Ich liebe Tante Helga über alles oder habe sie geliebt und immer eigentlich noch. Und ich will da gar nichts Schlimmes sagen. Aber die hatte natürlich auch einen zweifelhaften Ruf, einen, den ich heute weiter genieße.
Aber auch einen schlechten Ruf verpflichtet.
Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das hat ihr genauso gefallen, wie mir das heute gefällt. Und so kann ich das total nachvollziehen. Und ich bin auf jeden Fall viel mehr das geistige und auch das optische Kind meiner Tante Helga als meine eigene Mutter, obwohl ich die auch sehr liebe. Ne?
Also man sagt auch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert.
So ist es.
Wie halt gingen deine Eltern damit um, deine Mutter oder Vater, wenn, ich meine, die hätten ja vielleicht jetzt auch gerne einen Sohn gehabt, ja?
Das hätten sie gern gehabt, haben sie dann auch noch gekriegt, 4 Jahre nach mir. Und ich war dann eh schon so, meine Eltern haben dann auch noch gearbeitet, ich wurde eh schon bei Oma abgegeben immer, also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, zwar im gleichen Haus, wie meine Eltern auch waren, die haben oben gewohnt, meine Oma unten, und ich bin dann eigentlich von Oma gar nicht mehr weggegangen und Tante Helga, weil ich hatte es unten bei den Damen super gut, und die, für die, mein Opa lebte auch noch, der fand das auch immer, mein Opa war so ein Kriegsveteran. Und der konnte nie über den Krieg reden. Wenn man den gefragt hat, hat er immer geweint und so, ne? Und das brach mir immer das Herz. Der muss schreckliche Sachen erlebt haben. Und dann war der aber so tolerant irgendwie, ne? Dass ich so, was ich, 9, 10 Jahre, dann wollte ich so einen Lippenstift mir mal kaufen oder so ein Deo zum Sprühen, damit ich ein Parfum hatte. Und da hat er mir dann immer in Österreich zu 5 oder 10 Schilling, hat er immer gesagt, hier Junge, kauf dir ein bisschen Make-up oder einen Lippenstift. Der hat das immer unterstützt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin und mich dann geschminkt habe und so zur Schule, hat er immer gesagt, wunderschön siehst du aus, ich wünsche dir einen schönen Tag und so. Aber der war mega tolerant.
Aber du bist in Österreich geboren?
Ja,
oder?
Ja, in Kärnten.
In Kärnten, cool, ja.
Genau, ich bin Österreicher, ich bin letzte österreichische Kaiserin im deutschen Exil.
Oi, 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 ja. Ich schaue ja gerade diese Serie Vorstadtweiber, ja.
Ja, kenne ich auch.
Und das ist so toll, ja, wenn ihr, ja, gescheißen, ja. Also ich mag diese Sprache, ich mag diesen Schmäh. Und
es ist auch sehr lustig.
Es ist so lustig, ja. Also du bist Österreicherin und bist dann zu den Piefkes rübergezogen.
Genau.
Wie ist das passiert? Wie kommt man dann nach Deutschland?
Ich sag immer, ich habe mich nicht zur Frau, sondern zur Deutschen umoperieren lassen. Das ist eine ganz absurde Geschichte. Und zwar, ich habe im Winter in Tirol, wie heißt das, in Sölden, habe ich gearbeitet in so einer Gaststätte. Also es gehörte zu so einem Restaurant. Im Restaurant, da habe ich serviert und die waren unglaublich homophob. Da Familie Scheiber hießen die. Herzliche Grüße. Ich wünsche euch alles Schlechte, wenn ihr diesen Podcast hört. Und die haben nie mit mir geredet und so. Und ich war dort mit meiner besten Freundin. Meine beste Freundin war im gleichen Hotel als Kindermädchen untergebracht. Und die hat mit einem Vater, auf dessen Kinder sie aufgepasst hat, eine Affäre begonnen. Wenn die Mutti die Kinder ins Bett gebracht hat, hat meine beste Freundin
im
Wellnessbereich haben sie es miteinander getrieben. So war's. Und ich bin dann schon wieder zurück nach Salzburg und Alexandra kam danach und Alexandra sagte, der hat Häuser in Berlin, es war ja, was war es, 2000 oder so, ne? genau. Und hat Häuser in Berlin, alle frisch renoviert. Wir können da eine Wohnung haben. Wir wollten eh weg aus Österreich. Wir wollten nach London, in die USA oder wenigstens Berlin.
Also, und dann habt ihr gedacht, ein Mann mit einem hohen Bankkonto mit Häuser kann gar nicht hässlich sein.
Genau,
ja?
Ich dachte, die wird schon immer, wenn man die Miete mal nicht zahlen kann, muss es sich halt wieder ein bisschen Mühe geben.
Ein bisschen Wellness machen.
Ja, ein bisschen Wellness machen, nennen wir es mal so. Und deshalb haben wir gesagt, Berlin. Okay, ich war davor noch nie in Berlin, also packte ich all meine Koffer. Ich hatte diese Stadt noch nie gesehen. Ich bin hierher.
Ja, nun ist ja Kärnten auch, ich meine, das ist schön, das ist, aber ist ja auch nicht Wien, ja, also, ja. Und jetzt ist, das war ja ein Kulturschock erstmal hier, oder? Und du kamst ja noch in das West-Berlin dann.
Ins
also,
Ost-Berlin.
Ins Ost-Berlin. Ost-Berlin, ja.
Ja, ja, es war noch Eberswalder Straße, du musst dir vorstellen,
ja, die Mauer wohnte, war schon weg.
Die war schon weg, 2000. Ich wohnte, es ist schon 10 Jahre weg, 12 Jahre weg gewesen, ich wohnte in der Eberswalder Straße. Das war alles grau, braun und verfallen, aber unsere beiden Häuser, die diesem Typen gehörten, die waren top renoviert. Erstbezug, ne? Also nach
und das sind zwei Damen eingezogen. Also zwei österreichische Damen. Also eine Dame und die Kaiserin im Exil.
Genau,
ja.
So. Und das war für mich kein Kulturschock. Ich dachte, all das, was ich mir Schlimmes vorgestellt habe.
Das findet jetzt statt.
Das hat sofort stattgefunden. Das ging schon am ersten Tag in der Bahamas Bar los, wo man Erdnüsse essen konnte, die auf den Boden werfen konnte und alles war toll. Und jeden Tag ein Dauerrausch und das dauerte keine 2 Wochen, da war ich in den Clubs auch schon zu Hause. Ne? Also das ging ganz schnell. Ich habe das aufgefressen, aufgesogen, diese Stadt, diesen Spirit. Und das hat sich in mir selber irgendwie vervielfältigt, das hat sich komplett hochgestapelt in mir und ja, bis das irgendwann explodiert ist und ich dann auch Nina schon war. Das ging ja alles innerhalb von 2 Jahren. Das hat sich, das war so eine Generalzündung.
Also Nina wurdest du erst in Berlin.
Genau, genau. Ich kann dir auch sagen, wie das ging. Das war ganz schwierig, das war ganz neu noch mit diesen Schengen-Abkommen und so. Und in Berlin weißt du ja, wie es ist, wenn du aus Österreich hierher kamst damals, heute ist das alles kein Problem mehr, aber damals vor 25 Jahren war das noch so. Dann haben die gesagt, was, da muss ich extra was unterschreiben? Nee, du kriegst hier keinen Job bei mir. Da muss ich was extra unterschreiben, muss ich zum Amt und so. Und also bekam ich keinen Job, außer an der
was
Imbissbude.
Denn aus Österreich kommst du?
Ja, weil sie mussten natürlich irgendwie was extra aus, was weiß ich, irgendein Ding da zum Einwandern oder so unterschreiben. Und da hatte
keiner. Ein Ding zum Einwandern hattet ihr ja schon.
Das war schon alles, aber die mussten
irgendwie. Nein, das hatte ja deine Freundin schon, das Ding zum Einwandern.
Ach so, du meintest.
Für die Wohnung, ja.
Ach so, das meintest du. Ich dachte, wir reden von einer Zeit noch 50 Jahre vor. Okay, also auf jeden Fall. Wir kommen hier, in die Hölle kommen wir. Auf jeden Fall habe ich an der Imbissbude angefangen. Das war der einzige Ort, der mich genommen hat. Wittenbergplatz, kennst du vielleicht noch?
Ja.
Da gab es eine schwule kleine Imbissbude.
Da warst
Imbissbude.
Du aber gleich an der richtigen Ecke, du.
Natürlich. Ich habe an der schwulen Imbissbude mit der Glitzerkugel.
Da wurdest du bekannt wie ein bunter Hund.
So ist es. Und da war ich und da gab es einen Student, der hieß Tim. Und Tim hat mich da immer so mitgenommen zum Ausgehen. Irgendwann sagt er, wir gehen heute auf eine Transenparty heute Abend nach der Schicht und da verkleiden wir uns als Frauen und machst du das auch? Bist du dabei? Ich, ja, natürlich. Endlich fragt mal jemand.
Ja, wer redet denn hier von Verkleiden? Ja. Endlich kann ich mir wieder standesgemäß anziehen. Ja.
Endlich kann ich wieder in meinen Körper zurückkehren. Ja. Und wir haben uns dann irgendwie, Klamotten von meiner Mitbewohnerin habe ich mir geliehen, irgendeinen billigen Plastikfiffi auf und dann sind wir ausgegangen. Chantal's House of Shame hatte damals seine erste Party oder die zweite gerade oder so und wir waren da. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, denn Chantal, die Chefin da, die auch immer so Drag-Shows bei sich im Club hatte, die war mich schon immer so aus dem Augenwinkel am Beobachten und die sah, dass mir die Männer aus der Hand fraßen, nicht nur sexuell, sondern es umgab mich sofort eine Traube mit Männern, alle fanden mich toll, weil ich kaum hatte ich ein Kleidchen an, bin ich explodiert wie eine Rakete.
Ja,
ne?
Ja, Männer umschwirrten dich wie Motten das Licht.
Genau so.
Und wenn sie verbrannten, dafür konntest du doch nichts. Ja?
Genau so, exakt, so ist es. Und Chantal hat gesehen, die unterhält da schon alle Leute, die brauche ich hier bei mir im Laden, weil wenn ich die habe und die so mit meinen Gästen umgeht, wird das immer voll sein. Und so habe ich dann ein
so kamst
Engagement.
Du in das House of Shame.
Genau, da habe ich ein festes Engagement dann bekommen und bin da im Monat 1 oder 2 Mal aufgetreten, immer mit meinen Shows und es war immer grandios. Ich blieb Chantal auch, glaube ich, 10 Jahre treu. Ne? Irgendwann konnte ich es dann einfach nicht mehr machen, aber oder wollte es auch nicht mehr machen. Man kann
darf
ja nicht
ich
jeden
mal
Tag
fragen,
in der Woche.
Was mich interessiert, das sind ja auch 2 Paar Schuhe. Das ist auch etwas, was man ja auch nicht wissen kann, vielleicht auch nicht muss, wenn man jetzt nicht so in der queeren Szene ist. Es gibt ja Männer, die einfach, also es gibt Männer wie mich, die, ich hatte ja auch das große Problem, sage ich, die Herausforderung, es war jetzt nicht so, dass aus der queeren Szene immer da große Akzeptanz gekommen wäre mir gegenüber, weil du musstest auch bei denen in eine Schublade passen. Entweder du warst dieser, die dachten, sie wären so heterosexuelle Typen, also morgens die Lockenwickel reingedreht, abends als Leder-Hetero losgegangen, ja, oder dann eben die Tunden, wie sie gesagt haben, oder die Drugs. So, jetzt war ich aufgepumpt, tätowiert, mit langen Fingernägeln und geschminkt, das passte überhaupt nirgends rein.
Weil du hattest und, von allen etwas und passt.
Und das machte denen Angst. Und das machte denen Angst. Und dann wirst du auch angegriffen, angefangen. Ich glaube, auch du machtest manchen Angst, weil du eine starke Persönlichkeit bist. Und weil man dich dann nicht so einkategorisieren kann und auch nicht richtig weiß, wo ist man jetzt dran mit der und auch merkt schon, das kann auch gefährlich werden.
Ach, im Grunde bin ich der liebste Mensch der Welt, aber ich, um da nochmal ein bisschen nachzuschließen, das ist tatsächlich so, dass die Leute denken immer, die in der schwulen Szene, die Leute werden so unglaublich tolerant.
Nein,
und das stimmt überhaupt nicht. Schwule, also ich rede jetzt nicht von allen, aber Schwule können mitunter die intolerantesten Leute überhaupt sein. Also wenn die auf so einen Film kommen, dann kommst du bei denen auch nicht durch und nicht weiter. Oft Hass erfüllt, Neid erfüllt natürlich, ne? Trifft natürlich auch auf Heteros zu. Aber ich sage, es hält vor Schwulen nicht an, ne?
Ja, und das ist halt das Schlimme und das Kranke ist ja, dass ich immer dachte, Mensch, Leute, könnt ihr nicht wenigstens untereinander?
Nein, können sie nicht.
Ja, ja.
Das ist auch jetzt schlimmer als je zuvor. Ich kann mich erinnern, als ich nach Berlin kam, da kamen die Lederschwulen, auch die Muskelschwulen, Lesben, Tunden. Es haben alle zusammen gefeiert. Mittlerweile hat sich diese ganze Schwulenszene ja komplett getrennt. Es gibt ja 50
Gesplittert, ja.
Genau. Die Lesben gehen nur noch dahin, die Lederschwulen nur noch dahin. Dann gibt's Kinky, dann gibt's die Hünd, dann trennt sich die Lederszene ja auch noch in Hündchen und in Pferdchen und was nicht alles. Also das kann man sich nicht vorstellen, was da alles abgeht. Und wir haben uns in so Kleinteile zerlegt und ich glaube, das ist auch im Moment so ein bisschen die Stimmung in der Szene. Wir sind nicht mehr fähig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das ist bei uns in der schwulen Szene so und schau dir ganz Deutschland an, auch da ist es so im Großen. Ne? Das hat sich bis ins kleinste Detail reingefressen und ich hoffe, dass die Zeiten sich auch wieder ändern und wir alle gemeinsam wieder mal Party machen.
Nun gibt es, worauf ich noch hinaus wollte, Männer wie mich, die einfach sich verwirklichen wollen. Bei mir war das so, wenn ich nachts geträumt habe, ich sei ein Maharaja, habe ich mir einen anderen Tag angezogen wie ein Maharaja. Wenn ich geträumt habe, ich bin Ludwig der 14., habe ich mich angezogen wie Ludwig der 14., dann war ich das alles. Und du, dann gibt es Männer, die möchten sich gern wie eine Frau anziehen, aber möchten trotzdem Mann bleiben, also sich nicht umoperieren lassen. Und dann gibt es ja welche, die völlig unglücklich sind, die von Anfang an sagen, nee, ich mag den Körper nicht, das muss weg und ich möchte Brüste haben und ich möchte, so. Wie war das bei dir?
Also bei mir ist es ganz einfach zu erklären, ich bin Künstlerin, ich bin Showgirl, also ich laufe immer privat, natürlich ohne Perücke, ohne Make-up, ohne Kleider rum. Ich liebe es sogar, einfach in der Masse zu verschwinden. Wenn ich will, sage ich immer, kann ich unsichtbar werden, sofort. Ne?
Also du mochtest deinen Körper?
Ich mochte meinen Körper, den mag ich bis heute, auch wenn er ein bisschen dicker geworden ist.
Es war auch nicht der Wunsch zur Veränderung
und
dass du sagst, ach, das Ding muss weg.
Das ist ja mein Hauptgeschäft gewesen viele Jahre, dass es noch da war oder ist. Ja, also man darf sich auch das Geschäft nicht versauen, ne? Und ich glaube, das ist ja das Interessante. Guck, also für mich als Entertainerin auf der Bühne ist das Interessante, dass ich ja eigentlich ein Mann bin, aber als Frau wirke, dass ich gebe den Leuten ja eine Illusion. Ich spiele eine Rolle und ich glaube, das ist interessant für die Leute, für die Zuschauer, für das Publikum. Weil wäre ich jetzt eine Frau, hätte ich mich komplett umoperieren lassen. Ja, wo ist denn da der Reiz? Da bin ich doch eine von vielen anderen Frauen.
Also ich wusste das, aber wir machen ja einen Podcast und viele Menschen wissen das
nicht. Ja, genau.
Und wir wollen ja auch, dass die Menschen dich ein bisschen näher kennenlernen.
Ja, logisch.
Es ist ja heute auch so, dass Männer, die jetzt sich die Brüste machen lassen und unten aber Mann sind,
die machen die meiste Kohle.
Die sind am gefragtesten.
Die machen die meiste Kohle.
Und zwar da sind dann die lieben, braven Familienväter, die Vorstandsvorsitzenden von den Banken, das sind auch die Schwulen, das sind eigentlich querbeet alle und die machen die meisten Kohle. Weil irgendwie so ein bisschen Titten, das finden viele dann auch schön und unten dann, ja, so.
Das habe ich leider nie übers Herz gebracht. Ich dachte mir immer, dann fahre ich zu Weihnachten zu meinen Eltern und sitze da mit Brüsten als Typ, ne?
Also,
das stellte ich mir irgendwie komisch vor
unter dem Weihnachtsbaum. Also eine Freundin von mir hat einer gesagt, sagte, ist ein Türke, sagte, wir Türken und Araber, wir lieben ja Harald Glöckler, sagte, weil der ist, wie er ist. Und da weiß man gleich, sagte, aber heutzutage, das ist ja ganz schlimm, da nimmst du eine Frau mit nach Hause und dann hat die einen Penis unten.
Tja,
und man weiß das gar nicht.
Das soll vorkommen.
So, ich glaube, wir sind inzwischen sogar ein ganzes Stück weiter. Und zwar, es war ja irgendeine Zeit, ja, Männer mögen Männer, Frauen mögen Frauen, Männer mögen Frauen, Frauen mögen Männer. Dann kam diese Zeit, dass Männer, auch bisexuelle oder heterosexuelle Männer plötzlich interessiert waren, sagen, wie ist das, mit einem Schwulen was zu machen, mit einem Mann was zu machen, ja. Mhm. Frauen waren da ja sehr viel locker. Ich glaube, dass es inzwischen auch nochmal eine ganz andere Ebene gibt, und zwar eine intellektuelle Ebene, eine geistige Ebene, eine seelische Ebene, dass Menschen sich eben zu jemand hingezogen fühlen, weil sie ein tolles Gespräch haben, weil es eine große Wärme da ist und sie aus diesem Grund auch miteinander im Bett landen und gar nicht erstmal wegen der körperlichen Anziehung. Ja. Mhm. Deshalb ist es eigentlich auch völlig uninteressant. Also es ist unfassbar, von wie vielen Männern ich angemacht werden, auch unglaublich, so unfassbar heterosexuellen Männern, ja, die so wahnsinnig heterosexuell sind, ja, aber mich dann anmachen und aber offensichtlich, also meine Bodyguards und so bekommen das ja mit, weil die natürlich völlig verwirrt sind mit meinen Lippen und den Fingernägeln und allem. Und ich finde auch, wir leben heute in einer Zeit, weißt du, wenn mich ein Mann anmacht und mit mir etwas anfangen will, ja, muss ich den fragen, bist du schwul oder bisexuell? Nee, muss den gar nicht fragen. Ja, wir haben
da
dann
bin
schon
ich voll bei dir.
Ja, also da braucht doch da keinen Stempel dran machen.
Es ist altmodisch,
ja,
einfach.
Braucht man,
ne,
gar nicht mehr. Ja, also. Ich habe auch schon Typen kennengelernt, sagen, du bist ja, du siehst super sexy aus. Und dann sagt er, ja, ich finde die auch toll, aber ich bin ja nicht schwul. Ja, sag, Schätzchen, das ist auch nicht die Voraussetzung. Wir können trotzdem miteinander schlafen.
Genau,
ja.
Ich wollte gerade sagen, man muss deshalb ja nicht schwul werden.
Ja. Also dann hast du dich etabliert, wie man so schön sagt, in Berlin. Aber es muss ja noch viel mehr passiert sein, weil Nina Queer ist ja, du bist ja eine Ikone in der Szene. Und du bist ja, ja, ich meine, den Namen kennt man. Das ist ja, du bist ja eine Marke, ja. Und das ist ja faszinierend. Das ist ja gar nicht so einfach, ja. Weil, weißt du, es gibt ja unfassbar viele Drag, aber die wenigsten schaffen sich ja wirklich, wirklich auch zu manifestieren in den Köpfen. Und ich glaube, ein Teil ist einfach bei dir, dass du authentisch bist. Dass du komplett authentisch bist und dass du, bei vielen ist es ja so, wenn sie den Fummel anhaben, die Perücke auf, dann sind sie frech wie Oscar. Und wenn sie wenn sie das alles weg haben, dann können sie nicht mehr Piep sagen, ja. Und du bist ja durchgängig.
Ich bin immer so, das
stimmt
allerdings.
Du bist ja durchgängig und das authentisch. Und ich bin auch authentisch und ich glaube, das ist das, was die Menschen fasziniert.
Die Menschen lieben das, wenn man authentisch ist. Die Menschen lieben auch, wenn man Rückgrat hat. Ne? Also wenn man auch nicht gleich einknickt bei jedem kleinen Problemchen. Und ich glaube auch, was wir beide auch nicht sind, Opfer, ne? Wir jammern nicht rum.
Ich dachte, du sagst jetzt Brüde.
Na, das auch auf keinen Fall. Aber weißt du, es gibt so viele, die immer nur am Jammern und
sich nicht zum Opfer machen.
Genau.
Beziehungsweise die machen sich selbst zum Opfer.
So ist es. So ist es. Also deshalb zum Beispiel, kann ich offen sagen, halte ich von Riccardo Simonetti zum Beispiel nichts, weil der immer nur jammert. Das ist alles immer furchtbar und alles ist immer schlimm und irgendwie wird der immer geschlagen und alle reden schlecht über ihn. Wo ich mir denke, ey, wenn du dieses Bild in die Köpfe der Menschen pflanzt, von dir, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du gleich an der nächsten Straßenecke eine Schelle kriegst, ja? Also der bettelt ja quasi drum, damit er sein Instagram wieder auffüllen kann damit, mit seinem Schicksal. Und ich finde, ich habe mich nie zum Opfer machen lassen. Ich habe das immer gehalten wie die Queen, nicht fragen, nicht beklagen. Fertig ist.
Ja. Never complain, never explain. Ja. Ja. Also dann irgendwann sagtest du, okay, House of Shame ist jetzt schön, aber ich muss jetzt irgendwie selbst was machen.
Das ging relativ schnell. Ich bin parallel noch im House of Shame aufgetreten, aber ich habe bereits ein Jahr, nachdem ich bei Chantal meinen ersten Auftritt hatte, habe ich angefangen im Bastard im Prater, wo der Biergarten ist. Mhm. Da gab es noch von der Volksbühne so eine Dependance, wo immer mal so ein bisschen Theater gespielt wurde. Und da war ein total abgeranzter Club, aber mit einer super Theaterbühne drin. Nicht allzu groß, für 400, 500 Leute. Leute. Und da habe ich dann angefangen, meine Irrenhausparty zu machen, die es bis heute gibt, 24 Jahre immerhin schon. Wie kamst du auf
Irrenhaus? Ich meine, das ist ja ein geiler Name, ja.
Ach, ich habe lange gesucht und so, und ich war damals auch so ein bisschen freaky. Ich hatte damals auch so Shows mit so Zwangsjacken gehabt und so, und meine Türsteher mussten immer so Zwangsjacken anhaben. Das war alles immer so ein bisschen, und so haben wir uns auf das geeinigt.
Moment, die hatten Zwangsjacken an, wie konnten sie sich wehren, wenn einer...
Ja, aber das sind ja nur so stilisierte Zwangsjacken,
okay, also die das wollte ich ja mal nachfragen.
Stempel gehen,
ja,
Kasse und ja, okay, so. Als Designer interessiert einen das natürlich.
Ja, natürlich,
ne?
Ich habe gedacht, genau, du hast die richtig... Dachte schon an Bondage da. Und
genau,
richtig,
man
ja,
konnte diese Jacken schon auch hinten verschließen und so zubinden, aber man konnte da auch drunter rausschlüpfen. Das waren so Kostüme, ne? Da konnte man schon auch nochmal aufs Klöchen gehen und so mit. Das ist wichtig. Ja, und so haben wir uns dann irgendwie mit meinem Team, mit den Leuten, mit denen ich mir das erdacht habe und mit denen ich das geplant habe. Ich hatte damals gleich schon einen super großen, guten Freundeskreis.
Aber wie kommt man, du musst ja diesen Club kriegen. Wie lief das?
Du, ich war größenwahnsinnig.
Ja,
ich habe gesagt, ich bin die Beste.
Das Kaffeegrößenwahn gab es ja auch hier.
Ja, ich habe gesagt, ich bin da hingerannt. Ich habe gesagt, ich bin die beste Transe der Stadt. Nehmt mich hier, ich mach euch den Laden voll. Und dann haben die gesagt, probieren wir, kostet aber ein bisschen was. Ich zahle, wird schon voll. Und tatsächlich, von der ersten Party an bis zum heutigen Tag, hatte ich keine Irrenhausparty, die nicht voll war.
Und bist du immer noch am selben Ort oder bist du...
Nein, ich bin mittlerweile 3-4 Mal schon umgezogen. Die meisten Clubs gibt's ja auch alle schon gar nicht mehr, ne?
Aber was nicht an dir liegt.
Nee, was nicht an mir liegt. Das ist natürlich alles Gentrifizierung und so, muss ja alles raus überall, ne? Unter Wobereit, die meisten Clubs geschlossen, ne? Unterm Partybürgermeister. Da muss man einfach mal sagen. Ja, und so bin ich weitergezogen. Dann kamen auch wieder neue Partys dazu, neue Events, Comedy-Shows, Glamour-Quiz und so. Und so habe ich mich hochgearbeitet. Dann klopfte relativ schnell das Fernsehen bei mir an. Es gab damals neu oder relativ neu diese Frauentausch-Geschichte. Olivia Jones wurde angefragt, die hat gesagt, das ist zu schäbig, das macht sie nicht, das ist totales Trash-Fernsehen. Und ich habe natürlich gesagt, ja juhu, dann mach ich das.
Und du
das.
Bist in Frauentausch?
Ja, und das ist die bis heute zweiterfolgreichste Sendung, die je gedreht wurde.
Pass auf,
mit
das
mir.
Muss ich, also da ist jetzt ein Herr Müller mit seiner Frau und der...
Und zwei Kindern.
Und zwei Kindern. Und der kriegt jetzt... Eine Drag statt seiner Frau.
Ja, ich war
Frau.
Die Mutter, ja. Die neue.
Aber das wusste er vorher nicht.
Nein. Also,
ach, wie geil.
Er brauchte, das war so ein bisschen, ich sag mal so, ein sächsischer Alkoholiker. Also er brauchte auch vor Ort ein paar Tage, bis er irgendwann mal gesehen hat, dass meine Brüste irgendwo rumlagen und so. Also bist du ja mitgekriegt.
Also hat nicht gleich
nein, ich war ja damals noch jung, dünn und frisch. Was glaubst du? Der dachte erstmal, er hat eine ganz geile Schnecke da bei sich im Haus und irgendwann ist er ein bisschen stutzig geworden. Irgendwann habe ich es ihm dann auch gesagt.
Irgendwann lagen die Brüste auf dem Tisch. Da dachte er, wie geht das?
Ja, womit wir wieder bei der Geschichte sind.
Eine und da Frau hast du dann Penis. Gekocht, geschrubbt, geputzt und die Lütten versorgt, ja?
Ich habe die ersten 3 Tage habe ich mir da nur einen angesoffen und habe das ganze Haus ins Chaos gestürzt und so und es war
also
alles.
Also nicht in Ordnung, sondern
aber ich habe geraucht und Zigaretten im Blumentopf ausgedrückt und so. Aber dieses Haus hat sich auch angeboten. Das sah schon aus wie so ein Misthaufen, ne? Und dann irgendwann habe ich natürlich eine Sinneswandlung bekommen, habe ich dann doch nochmal geputzt und habe die zum Essen eingeladen. Der hatte ja auch 2 so Söhne, ich glaube 16, 17.
Ja, aber Moment, da muss ich mal eingehen. Und musstest du nicht Frühstück machen morgens oder so für die Lütten, für die Kinder und
ihr? Ich schlaf ja bis Mittag, da kann ich schon kein Frühstück
okay,
machen.
Okay, gut, also das war schon mal weg.
Na, Frühstück habe ich tatsächlich nie gemacht.
Und die Jungs haben die nicht relativ schnell gecheckt, dass du...
Doch, die Jungs haben es gleich gecheckt.
Aber haben es dem Papa nicht gesteckt?
Nein, die haben einfach gewartet. Ich glaube, die haben ihren eigenen Vater auch nicht so ernst genommen. Die hatten auch einen Wellensittich, der keinen Namen hatte und so. Also das war ein bisschen eine komische Familie.
Naja, aber und die fanden das vielleicht auch ein bisschen interessant.
Die fanden das interessant und ob du es glaubst oder nicht, 10 Jahre später habe ich bei einem Club in Leipzig aufgelegt und ich hatte eine Assistentin und die wiederum hatte auch einen Assistenten, die sagt, kennst du den noch? Und ich sag, der kommt mir bekannt vor. Da sagt er, du hast bei uns eine Woche gewohnt. Der ist auch schwul geworden. Stell dir mal vor, da bin ich hin, hab einmal wie so eine Fee, bim,
ich wollte gerade sagen,
zack,
ja.
Stockschwul.
Ja, ja. Das war dein Einfluss, siehste? Ja. Mhm. So, also das ist ja fantastisch. Sag mal, und dann hast du, das Fernsehen kam auf dich zu, Du hast dann viel im Fernsehen und dadurch ist natürlich deine Bekanntheit gesteigert worden und dann hast du begonnen aufzulegen. Wie kam das?
Oh Gott, das war bei mir von Anfang an, ehrlich gesagt. So, ich habe da, also ab dem Moment, wo ich meine eigene Party gemacht habe, habe ich auch angefangen Musik zu machen. Erstmal nur so, um die DJs zu entlasten, weil man kennt das im Sommer, die ersten 2-3 Stunden ist wenig los im Club, da will man auch die DJs nicht verheizen. Und da habe ich immer so ein bisschen den Anfang gemacht, ne? Und das sprach sich wie ein Laubfeuer rum. Man muss da am Anfang hingehen, wenn die Nina auflegt, die macht die bessere Musik als der DJ.
Aber das muss man ja können. Ich meine, man sagt mal, ich lege jetzt mal auf.
Na, ich habe doch durchaus ein musikalisches Verständnis und Gefühl.
Ich finde das doch toll.
Drei Alben aufgenommen.
Ich finde das doch toll. Aber es ist ja so, man sagt so, ich lege jetzt mal auf. Also ich traue mir jetzt viel zu und ich habe auch schon Alben aufgenommen. Aber auflegen, oh, das wäre mir jetzt, das ist mir ein bisschen, also da müsste ich mich jetzt schon sehr reinknien. Da hätte ich jetzt.
Och, das bringe ich dir mal bei. Ja. Da hast du Spaß dran. Ich glaube, du wärst so ein toller Disco- und Retro-DJ mit den ganz großen Nummern und so. Da sehe ich dich glatt noch,
da
ehrlich
an? Da
gesagt.
Muss auch das passende
an. Also da mache ich mir bei dir keine Sorgen, dass du da nicht passend angezogen wirst.
Also ich bin sowieso überzeugt, du kannst mir einiges noch beibringen, das ich nicht kenne, ja?
Womöglich. Da unterhalten wir uns mal abseits des Podcasts drüber.
Ich war ja 35 Jahre verheiratet, weißt du, und diese ganze Partygeschichte ist eigentlich an mir vorbeigegangen. Vielleicht sollte ich das jetzt mal einläuten.
Ja. Also ich fände, das wäre ein komplett neues Feld und ich meine jetzt mal nicht nur künstlerisch, sondern auch finanziell. Ich bitte dich, da bist du doch nur noch auf Tour.
Ja.
Also man kennt dich ja in ganz Europa, muss man ja sagen. Also da bleibt doch kein Club übrig, da wo du nie auflegen könntest.
Ich habe einen guten Freund, der ist also auch gay und ein, so ein, wie nennt man das, ja, Star-DJ, der ist in der ganzen Welt unterwegs.
Ja, eben. Ja.
Also ganzen Welt.
Also
überall.
Ich sehe dich da gar nicht, also eigentlich finde ich das, es passt
also,
wunderbar
mal, wieder
zu
noch
dir.
Eine neue Karriere, also ich weiß, was sie da auftut, ja.
Kannst
ja
du deine Disco-Zeit nochmal nachholen und ehrlich gesagt, es ist noch nicht zu spät. Ich sehe dich da total toll hinter
und das ist
DJ-Pult.
Einfacher, wie sich Brüste noch machen lassen. Ich meine, ich habe einmal schon gemacht, aber Männer, aber das ist einfacher, wie sich große Brüste machen. Ja, nein.
Im
also,
Grunde ja.
Spaß beiseite jetzt. Also ich finde das wirklich großartig und damit hast du ja einen weiteren Job, in dem du dich behauptet hast. Das ist großartig, das ist fantastisch. Was gibt es etwas in deinem Leben, das du noch nicht gemacht hast und das du gerne mal machen würdest, wo du sagst, das würde mir wirklich Spaß machen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte?
Ja, einen Monat keinen Kontakt zu Menschen zu haben. Das würde ich echt gerne mal machen, weil ich ja ständig mit Hunderten, manchmal Tausenden von Menschen zu tun habe und auch ständig irgendwie, du weißt ja selber, wie es ist, das Handy klingelt dies und jenes. Und ich habe tatsächlich, ich gehe jetzt auf die 40 zu und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen Monat Auszeit gehabt. Manche nehmen das ja, fliegen irgendwo hin, schalten alles ab.
Konnten wir uns gar nicht erlauben. Ja.
Na,
ich auch
eigentlich
nicht. Ich auch nicht.
Und das würde ich aber, das wäre ein Herzenswunsch von mir. Einfach mal einen Tag oder einen Monat, wo man von Tag zu Tag einfach so dahin lebt, wo man nicht morgens schon weiß, ich muss da telefonieren, ich muss da hingehen und dies muss gemacht werden. Ich will einfach mal so sein, einfach nur da sein und ohne Verpflichtung. Das will ich mir im Leben noch erfüllen.
Ich war jetzt gerade ein paar Tage auf Gran Canaria, weil ich einfach gedacht habe, komm, das ist easy going, da hast du diesen Zoll nicht und musst du, und es ist warm und und ich gehe auch sehr gerne alleine in Urlaub. Ich genieße das, weil ich meine Ruhe haben will. Und habe dort ein paar ganz bezaubernde Franzosen kennengelernt. Regisseur, Schauspieler und ein Chefarzt von einer Klinik aus der Schweiz. Ein sehr netter, junger, relativ junger Mann, auch gay. Und die haben mir jetzt auch, wir schreiben, und die haben mir geschrieben, das war so schön. Man war in so einer Bubble da in Gran Canaria. Mhm. Und es war alles, ja, wie man war wie im Traum, ja. Keine Sorgen, keine Gedanken, kein gar nichts. Und das war wirklich so. Es war unfassbar schön. Und sowas einmal für 4 Wochen oder auch 8 Wochen.
4 Wochen würden mir, glaube ich, reichen.
Du weißt du was, du gehst nach Indien und machst Nina Queers Ashram.
Aber Indien, da habe ich Angst, dass ich Durchfall kriege, wenn ich einen Tee trinke oder so. Das ist vielen Freunden von mir schon passiert.
Ja, du musst Gin in den Tee nehmen.
Also ich weiß nicht, Indien vielleicht, ich
du musst da musst du den Tee mit Gin anbrühen.
Kann es nicht einfach ein Haus auf Sylt sein?
Man kann das auch auf Sylt
also
machen.
Also ich würde mich einfach gerne mal wegsperren, weil was mir auf die Nerven geht, sind Ninas diese Tagesabläufe.
Ninas Queers House of Tundra.
Nina Queers Eichelstübchen auf Sylt.
Oh, das ist schön. Ja.
Oder?
Ja.
So. ja. Stelle ich mir das vor. Ja. Also einfach diese Tagesabläufe, diese Regularien, denen man unterliegt, die würde ich gerne mal ausschalten.
Wollen wir gerade dabei sind, Nordsee oder Italien?
Italien dann doch eher.
Süditalien oder Norditalien?
Norditalien.
Aber je weiter man nach Süden kommt, desto schöner werden die Menschen und die Männer.
Findest du? Ja, ich finde Italiener so. Eigentlich immer
nein,
bezaubernd.
Nein, das stimmt nicht. Also nach Süden werden sie alle werden sie immer noch mal, ist so. Die, ja. Sind, ja. Ab Rom geht's richtig los. Da, ja.
Ich mag ja in Norditalien diesen kriminellen Charme. Sexy und kriminell ist genau mein Ding.
Okay, na dann.
Ja, also so, bei mir kann es ein bisschen rough sein.
Ja,
ne?
Okay. Ja, also dann... Dann brauche ich auch nicht fragen, ob du lieber in die Berge gehst oder ans Meer. Also ans Meer, aber ich bin
auch gerne in den Bergen.
Ich bin inzwischen auch gerne in den Bergen. Und weißt du, eine Freundin von mir, eine Prinzessin, die hat eine Hütte in Bärwang. Ganz, also ein Riesending, ja. Aber da ist nichts mit, ich glaube, nicht mal Strom, das sind Gaslampen und da ist der Herd mit Holz.
Hm. So eine Almhütte oder
ja,
was?
Aber groß und toll, ganz oben.
Ein Chalet.
Ja.
Das also nennt man, glaube ich, allgemein so.
Aber es ist also nichts mit Geschirrspülmaschine und so. Aber ja, aber es ist, weißt du, ich finde auch das mal sehr, sehr schön mit der richtigen Person und der richtigen Person oder auch mal allein raus, nichts sehen, nichts. Einfach mal da
geerdet
sitzen,
werden,
geerdet
ne?
werden und dich diesen ganzen Zirkus drumherum und diese ja und da war ich, da hatte sie hatte einen Geburtstag da gefeiert, sind alle da hingetigert und da hat man dann gewohnt und dann konnte man in einem Hotel, es war 4 oder 5 Sterne, ich glaube, das gehörte der Margot Werner sogar damals und ihrem Mann und ich habe aber in so einer Pension dann gewohnt. Du, da hast du 20 Euro für die Übernachtung bezahlt, inklusive Frühstück. Das Frühstück war ein Frühstück, das kannst du gar nicht vorstellen.
Ja, krass,
also,
ne?
Das Frühstück war 50 Euro, ja. Also, unfassbar. Also, ich bin inzwischen auch durchaus für Berge zu haben. Also, das kann auch sehr schön sein.
Wenn
ja.
ich nicht darin rumwandern muss, zum
Nein,
Angucken
muss man
und
doch
da
nicht.
Sein, finde ich das auch gut. Muss aber wissen, ich bin ja auch in den Bergen aufgewachsen. Ne? Mein Geburtsort liegt ja auf 800 Meter Höhe und hinter meinem Haus direkt gehen die Berge hoch bis Schneegrenze. Liegt auch im August noch Schnee oben und so.
Schatz, wir haben ja auch gar keine Schuhe, um zu wandern, deine
Bergen.
Nee,
genau,
ja.
ein bisschen ungünstig. Deshalb würde ich immer das Meer vorziehen. Vor allem, weil ich hatte ja die ersten 18 Jahre meines Lebens Berge genug. Ne? Also reicht dann auch mal.
Manche machen ja auch eine Alpenscheidung. Kennst du das?
Nein, was ist das?
Da gehen die in die Alpen und dann... stürzt einer ab und der andere weint.
Ach so.
Ja. Der andere weint ganz furchtbar, ja.
Ach, siehst du, hättest du mir das mal 7 Jahre früher gesagt, hätte ich gewusst, wie ich mein Ex losgeworden wäre, wäre ich einmal in Österreich wandern gegangen mit ihm.
Was sind deine aktuellen Projekte? Was machst du aktuell gerade?
Oh Gott.
Also, dein Irrenhaus machst du noch?
Irrenhaus? Es gibt noch.
Wie war das? In Corona gab es auch kein Irrenhaus. Ich meine, da war alles ein Irrenhaus. Ja.
Ja. Das Corona machte mir komischerweise gar nichts aus. Also erstens mal hatte ich durch die ganzen Jahre, die erfolgreich liefen, ein kleines schönes Pösterchen mir zusammengerichtet. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als Corona ausbrach, war ich ja 20 Jahre schon im Nachtleben. Und ich war sowieso kurz vorm Burnout. Ich wäre eh in eine Klinik gekommen, ne? Und also schickte mir, so böse es sich anhört, der liebe Gott, diese herrliche Pandemie. Und ich konnte mich einfach mal ein Jahr hinlegen. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Natürlich habe ich immer, ich habe ein Buch geschrieben während der Zeit und so. Und anderes.
Wie heißt das?
Dauerläufig. Und dann gibt es noch Sie ist wieder da. Und
Dauerläufig, ist das...
Kennst du das gar nicht? Das muss ich dir schicken.
Hast du mir nicht mitgebracht?
Ja, ich dachte, das steht bei dir im Regal.
Nein, ich wusste ja nicht, dass du dauerläufig bist.
Ja, war ich zu der Zeit. Und das ist ein super Buch, das wird dir auch total gut gefallen. Ich lasse dir das
ich
zukommen.
Ich habe ja Krise als Chance geschrieben und dann habe ich noch, weil alle berühmt werden, How to Get Famous, ja.
Du,
ja.
dann lass uns doch mal Bücher tauschen, lass wie findest Bücher, du das? Ja.
Also dauerläufig, also der Titel, also ist, der Titel,
der
ist,
Titel
Programm.
Ist Programm. Es geht um die ersten 15 Jahre oder ersten 10 Jahre meines Berlin-Lebens, ja. Und ich nehme den Leser mit in diese verrückte Partywelt, in eine Welt, ja, man muss einfach sagen, aus Sex, Drogen, Rock'n'Roll. Ich nehme den Leser mit in mein Wohnhaus, das ja nicht viel besser war als jeder Club und so. Da ging es ja auch morgens unten an den Briefkästen schon immer ab, wenn du weißt, was ich meine. Und ich entführe diesen Leser in diese Welt. Und das ist ein ganz,
also man könnte
ganz
sagen, bei dir läuft's, ja.
Ja, also ich hatte nie, also bei mir ist so, ich kann mich unglaublich an neue Situationen schnell gewöhnen, ne? Und wenn morgen zu mir einer sagt, du, alle Clubs der Stadt werden geschlossen, dann bin ich übermorgen Buchautorin oder ich bringe irgendwelche Duftbäume raus oder keine Ahnung, ich habe jetzt ein Penis-Memory gerade rausgebracht. Das,
was?
Ein Penis-Memory, das schicke ich dir auch, das wird dir gefallen.
Was ist das
denn?
Na,
kennst du Memory, wo man immer zwei Karten um...
Und
das aber mit
groß.
Penissen. Mit
und dann
Penissen.
Werden die groß, wenn man blättert.
Nee, man muss immer zwei gleiche finden. Und das war der Knaller dieses Jahr.
Ach, nicht dieses, ich dachte jetzt diese Kinobücher, die wie ein Film sind, wo man dann so...
Nein.
Und dann, das wäre aber auch eine Idee.
Das ist aber
das auch eine
wie
Idee.
Heißt denn das? Das ist ein Kartenkino oder so.
Das wäre auch
eine
Idee, weißt du, klein oder... Ja.
Das wäre auch so einmal...
Ja, ist nicht jeder...
Aber, nee,
hör mal, aber ist nicht jeder Penis ein Handkino?
Ja, mehr oder weniger, ja. Also, ja, irgendwie ja.
Oh mein Gott, über was reden wir?
Nee, ich wollte gerade sagen, das vertiefen wir mal lieber nicht. So. Aber auf jeden Fall, dann bin ich Erfinderin oder so. Das ist mir alles egal. Ich habe ja auch seit 15 Jahren meinen
Job.
Aber
das ist doch großartig. Und so muss das auch sein.
Genau.
Auch hier wieder nicht Opfer werden in der Pandemie.
Nein.
Zu mir haben die gesagt, mich haben so viele angeschrieben. Ich habe auch Bücher geschrieben und viel neues Business angefangen, aus dem teilweise was wurde, teilweise nichts.
So ist so. Es.
Und weil es einfach nicht weiterging dann in der Pandemie, dann haben mir Maler geschrieben, ich male ja auch Bilder und sie haben ein großes Problem, ob ich soll ihnen doch helfen, keiner will ihre Bilder ausstellen. Ich hatte 20 Vernissagen am Laufen und die fielen alle ins Wasser, ja, mir hat auch keiner geholfen. Ja, dachte ich, dann stellt euch nicht so an. Ich bin im Keller, habe meine Bilder hochgeschleppt, habe in meinem Park, in meiner Villa, habe ich Staffeleien aufgestellt, hab 20 Gemälde in den Park gestellt, hab ein Video gemacht, hab das auf Instagram gestellt, hab eine Vernissage gemacht im Freien, damit die Menschen was zu sehen haben, und hab ein Gemälde dadurch verkauft.
Ja,
aber ich hab was gemacht. Oder ich habe für die Menschen, ich habe auch Dinge gemacht, nicht meines Kommerz wegen, sondern um den Menschen ein bisschen gute Laune zu machen. Keiner durfte mehr reisen. Also habe ich auf Instagram Reisen gemacht. Ich habe einen Wagen genommen und der startete jetzt in Berlin und dann fuhr der an die Nordsee und da ist man in ein Hotel eingecheckt und da habe ich auch die Fotos dann rausgenommen, habe das alles als Film gemacht und in dem Hotel hatte man dann ein schönes Frühstück und dann fuhr man wieder zurück. Das war Werbung für das Hotel, die waren ganz begeistert, die waren ganz happy, ja, und die Leute hatten eine Reise, die konnten verreisen, hat die wirklich gefreut. Ja, ich habe auch Freunde von mir, die waren Schauspieler und sind immer noch und haben gesagt, ja, wir können gar nichts machen, du kannst, sei, du musst dir was einfallen lassen.
So
du
ist es.
Ein Buch schreiben, das kann ich nicht. Und das sage ich, ja, ja. Sag ich, dann kannst du, dann coache Menschen auf Instagram in Sprache. Du hast doch, eine Sprache. Ja, aber bezahlen, das sage ich nicht zum Bezahlen. Coache die einfach. Tu was Gutes.
Was Gutes, was
nee,
Schönes.
Ohne Geld mache ich das nicht.
Ja,
dann sage ich, ja, dann musst du es lassen. Nein, sie begreifen auch nicht, alles, was du machst und gibst, kommt wieder zurück. Es ist völlig egal.
Genau,
das muss
so nicht.
Und bevor ich da sitze und frustriert bin, kann ich doch auch Menschen coachen. Ja, ich habe eben Coaching gemacht und kann dir auch sagen, die Stunde war 2000 Euro. Das habe ich in der Pandemie aufgehört, weil ich es für mich unanständig fand. Menschen in dieser Pandemie, ja.
Ehrlich?
Ja, in dieser Pandemie. Ich dachte, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Finde ich jetzt schrecklich. Jetzt geht alles, mache ich nicht, ja. Und ich habe dann versucht, Menschen Mut zu machen, kostenlos Mut zu machen, ja. So, jetzt ist die Pandemie rum. Wer jetzt gecoacht werden will, muss jetzt wieder bezahlen. Also jetzt ist
okay.
Gut, ja. Ja, aber nein, aber ich habe, und das ist, das machst du auch und das finde ich großartig, weißt du? Finde ich großartig. Also du hast im Moment nach wie vor Nina Queers Irrenhaus, ich muss da ja mal hinkommen.
Ja, du wirst ja hoffentlich demnächst da mal auflegen.
Ja, muss ich mal.
Also, nach diesem Gespräch will ich, wenn du dein erstes DJ-Set hast, das muss bei mir sein. Ja. Also da hast du dem Teufel die Seele jetzt aber verkauft.
Und wo kann man die sonst noch treffen? Was machst du sonst noch?
Ich mache noch Rose Kennedy, jede Woche das Glamour-Quiz.
Was ist Rose Kennedy? Viele wissen das ja nicht.
Das ist so meine Hetero-Party tatsächlich. Ich mache ja nicht nur schwule Partys, sondern auch eine sehr erfolgreiche Hetero-Party.
Du bist ja eine ganz raffinierte. Du machst eine Hetero-Party, damit du die Typen gleich bei dir direkt abgreifen.
Ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ja, es
aber gibt, dürfen es da, ich meine, ich bin ja weder homosexuell noch hetero. Ja. Ich darf da ja auch hinkommen. Ja,
jeder darf dahin. Ja. Jeder darf dahin. Aber es ist so vermehrt heterosexuell, während Irrenhaus dann doch.
Also,
eher.
Weißt du, dann bin ich auch vermehrt heterosexuell an dem Abend. Das
genau,
kann man
das
ja machen.
Finde ich gut. Also, es ist eine ganz reizende, tolle Party auch. Und dann mache ich auch.
Und wo ist das? In
auch im Friedrichsheim, in Süß war gestern, heißt dieser Club.
Ja, und das ist so eine Bar oder eine Disco?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist eigentlich ein ganz großes Wohnhaus. Man hat vorne eine Bar und dann geht man hinter, dann gibt es einen kleinen Dancefloor, dann geht man weiter, dann ist noch eine Bar und dann geht man runter in den Keller.
Oh, da
war's und
da.
Unten gibt es dann auch nochmal drei richtige Räume mit Dancefloors und so. Noch
aber
mal
nicht Wellness mit deiner Freundin da unten.
Bitte?
Aber nicht Wellness mit deiner Freundin.
Nein, da mache ich Wellness mit meinen Gästen ab und an. Ne? Also, ne, ich mache immer alles, was echte Frauen nicht machen wollen. Das mache ich. Das ist mein Terrain, sag ich mal so.
Ne, großartig. Also Irrenhaus, dann Rose Kennedy.
Genau, dann gibt's, dann mache ich den Sommer über immer in der Berliner Bergbrauerei. Die haben einen riesen Biergarten für 1000 Leute. Dann mache ich immer Sommerbingo, ist auch ganz
wie
toll.
Wie geht das?
Na, es ist wie ein Bingo-Spiel, aber alles Open Air.
Und da hast du einen Dirndl an dann.
Manchmal habe ich auch einen Dirndl an und tatsächlich, es gibt ein Bier von mir, das hat die Brauerei extra für mich gemacht, das heißt Nina Bier, also nicht Nina Queer, sondern Nina Bier und die Leute, die dann so eine Bingo-Reihe voll haben, gewinnen immer ein Bier von mir.
Sehr schön.
Also es geht um Saufen, das ist die Leute am liebsten machen, plus ein bisschen Entertainment und da ist die Stimmung auch immer ganz toll und das ist auch immer total voll und es ist Sommer und es ist so ein bisschen Hippie-Feeling ist da.
Gibt's auch einen Song und es ist Sommer.
Ja.
Also das heißt
und sie
jetzt
war 38.
Ja.
Oder so.
Er war gerade 18 Jahre. Schön im Haar.
Das ist wieder ein anderes Lied.
Ich weiß.
Aber das kenne ich auch, liebe ich auch.
Ja. Ja. Das heißt, jetzt kommt deine Zeit wieder, wenn es draußen jetzt wärmer wird und dann, ja, großartig. Also wir müssen uns um dich keine Sorgen machen.
Auf keinen Fall.
Du bist bestens versorgt und ja, es war eine. Ja, mir eine Freude, mit dir zu reden. Es ist im Flug vergangen.
Ich könnte jetzt mit dir nur 4-5 Stunden so weiterreden. Ich komme einfach mal wieder.
Ja, wir reden einfach über alles, was über Gott und die Welt. Bist du gläubig?
Ja, tatsächlich glaube ich an Gott. Nicht an die katholische Kirche, aber an Gott.
Aber auch nicht an die evangelische?
Nein, auch an die nicht. Also nichts, was.
Also du bist in keiner Konfession?
Nee, ich bin ausgetreten, aber ich bin sehr, siehst du es ja, ich habe ja hier auch überall Kreuze.
Also das haben wir gemeinsam. So. Ich bin auch ausgetreten, weil ich mir gesagt habe, die machen ihren Job irgendwie
schlecht.
Nicht richtig. Mhm. Bei der katholischen, bei der evangelischen muss man differenzieren. Da ist ja quasi jede Gemeinde für sich zuständig. Da machen es einige ganz gut und einige eben nicht. Aber dachte ich mir, nee, also das brauche ich nicht. Und es ist bei mir wie bei einigen meiner Freundinnen, die nach der Scheidung mit ihren Männern ganz gut klargekommen sind. So ist es bei mir, nachdem ich dann ausgetreten war. Wurde ich gebeten zu predigen in der Kirche, waren 700 Leute im Gottesdienst, das muss man erstmal schaffen.
Meine Güte,
dann zwei Wochen später, in Frankfurt, dann in Mannheim, waren 400 Leute in einem Kino. Dann wurde ich gebeten, ein Buch zu schreiben. Kirche öffne dich, braucht man noch eine Kirche, habe ich auch geschrieben. Dann habe ich eine Lutherbibel designt, wo ich vorne drauf bin. Ja.
Also, als Jesus?
Nein, als Harald Löckler.
Ach
mit,
so.
Ja, mit dem Hund, ja. Also ist auch schön, ja. Man kommt man schon auf eine Bibel, auf einen Bibelschober.
Außer Gott und Harald Glöckler war da noch niemand drauf.
Da wurde ich verpflichtet von der evangelischen Kirche und der Bibelgesellschaft. Und dann habe ich ein Kirchenfenster designt, das in einer Pilgerkirche.
Das ist ja wohl nicht.
Ja. Sag mal. Also seither läuft, seit ich raus bin, ja.
Krass.
Ja.
Ne?
Nein, ich bin sehr gläubig und ich denke, das ist auch wichtig. Also ohne Glauben ging es bei mir nicht.
Nee, bei mir
auch. Da wäre ich schon ein paar Mal verzweifelt, ja. Aber ich rede auch mit denen. Und ich
redest
sagte,
du auch mit Gott?
Ja, und auch
ich auch.
Aber auch Tacheles auch manchmal, auch mit den Engeln. Ich sag auch so, pass mal auf, wenn ich ein Taxi bestelle, dann sage ich, ich möchte ein Taxi, ich möchte aber nicht so eine Stinkkarre, ich möchte einen neuen Mercedes.
Das sind aber schon sehr anspruchsvolle
pass
Wünsche.
Auf, neuen Mercedes und einen netten Fahrer und alles so. Sauber. So, dann kommt da ein Toyota. Sag ich, habt ihr eine Macke? Seid ihr nicht ganz dicht? Ja, so, gestern. Ich sag's euch jetzt noch einmal. Ich muss das nicht jedes Mal sagen. Ich möchte einen Mercedes und der muss blitzblank sauber sein. Ich brauche Platz für die Beine. Ich möchte einen Fahrer und keinen Zirkus. So, gestern bestelle ich wieder ein Taxi. Sehe ich schon Toyota. Dachte ich, aber ich musste zum Tierarzt. Dachte ich, nee, also jetzt das mache ich später mit denen klar. Jetzt komme ich an. Ein Toyota extra lang.
Ja.
Ich hatte genauso viel Platz wie in dem Mercedes, war blitzsauber, der Fahrer bezaubernd, hat mir erzählt, wie toll ich bin. Und da habe ich mir gedacht, ja, siehste, du hast dich nicht klar und deutlich ausgedrückt. Ich wollte eigentlich keinen Mercedes. Ich wollte einfach ein Auto, das groß genug ist, dass ich die Beine ausstrecken kann, das sauber ist und netten Fahrer. Und ich dachte mir, haben sie mir geliefert. Das funktioniert. Man muss aber mit denen auch Deutsch reden. Man muss auch schon sagen, Leute, jetzt ist mal gut. Und manches Mal, wenn es ganz auf dick kommt und ich versuche das zu machen, wir verhindern ja auch viel selber, indem wir machen wollen, dann sage ich so, wisst ihr was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Jetzt könnt ihr machen. Und dann machen die auch.
Also du gibst mir als Tipp mit, Schimpfen hilft. Also
klare Ansagen machen. Ja. Klare Ansagen machen und durchaus auch mal sagen, pass mal auf, ich erwarte das jetzt, ich will das jetzt haben. Weil der Kosmos will dir helfen. Der Kosmos darf aber nicht von sich aus eingreifen. Wir müssen aber auch deutlich werden, was wir wollen. Wenn wir nur sagen, naja, ich möchte reich werden. Ja, wie reich? Was reich? Was möchtest du? Was verstehst du da? Na, man muss deutlich werden. Man muss ganz klar und deutlich sagen, was man haben möchte. Und da muss man sich ein bisschen Geduld haben, weil die brauchen natürlich auch ein bisschen, muss ja auch, ist wie beim Bestellen im Versandhaus, ja, genau. Kommt ja auch nicht da. Ja? Mhm. Aber im Versandhaus ist doch auch so. Schau mal, du rufst, wenn einer im Versandhaus anruft und sagt, guten Tag, ich möchte was bestellen. Ja, was möchten Sie bestellen? Naja, weiß ich nicht.
Was Schönes.
Ja, was denn? Ja. Na, vielleicht eine Hose. Ja, was für eine Hose? Naja, ich weiß nicht. Vielleicht so. Ja. Hin und her. So. Und dann hast du das endlich. So, dann ruft er und dann denkst du, ach, vielleicht haben die es doch nicht. Ich rufe nochmal an. Ja, hallo, ich wollte nochmal anrufen. Wegen der Hose. Also vielleicht lieber doch eine andere. Und vielleicht, so, na, wenn du es 3-4 Mal machst, sagen die, na, der hat es nicht ganz dicht, da schicken wir gar nichts.
Und so ist das Universum dann auch. Das Universum ist dann verwirrt.
Ja, also es ist aber auch so, das habe ich vor kurzem zu einem Imam gesagt. Ich hatte ein Gespräch mit ihm und da habe ich gesagt, die Leute verwechseln Beten mit Betteln. Die rufen nur Gott an, wenn sie was brauchen. Und es steht ja auch in der Bibel und auch in, dass wenn du glaubst, dass du es bekommst, dann bekommst du. Also wenn ich bete und sage, bitte lieber Gott, ich möchte ein paar neue Schuhe oder was weiß ich oder ich brauche Geld oder so. Ja. Und dann eine halbe Stunde später, was soll das denn? Ja, dann denkt man, Gott ist nicht ganz dicht und kriegt. Der kriegt das beim ersten Mal mit und dann kriegt das auch auf die Reihe. Da muss man aber auch davon ausgehen und sagen, ja, lieber Gott, und dann sagen, so, das wird jetzt auch passieren. Das ist Glauben, dass man auch sagt, jetzt passiert. Aber wenn ich ständig nachharre und denke, das wird nichts, dann wird es auch nichts. Und außerdem habe ich gesagt, bin ich auch der Überzeugung, man sollte mit dem lieben Gott, das ist wie mit Freunden. Also es gibt so Menschen, die kommen nur zu dir, wenn sie was wollen und was brauchen.
Wer kennt es nicht?
Und sonst sind sie nie da. Und irgendwann willst du auch nichts mehr mit denen zu tun haben. Und ich glaube, bei Gott ist das ähnlich. Wenn man nicht mit dem ein Gespräch hat, ja, dann ist der einfach auch mal nicht available.
Es muss gepflegt werden, wie jede andere Beziehung auch.
Eben, so ist das.
Sehe ich genauso.
Aber die Kirche hat uns, oder die Kirchen haben uns natürlich eingeredet, dass wir sie als Dolmetscher brauchen, haben das auch clever gemacht, haben geschaut, dass die einfachen Leute nicht lesen lernen. Dann konnte man denen aus der Bibel erzählen, was man wollte. Da könnte man sagen, rot ist grün und grün ist rot. Ja. Mich hat zum Beispiel immer in der Kirche gestört, dass diese Kirchen nicht pompöser waren. Das fand ich schon mal ganz furchtbar. Ja, Luther
hätte. Katholischen aber schon.
Ich war doch evangelisch.
Ah, okay.
Luther hätte doch den ganzen Prunk rausgenommen. Dachte ich, so ein Quatsch, hier könnte man Kronleuchter aufhängen, hier das. Und dann dieser Jesus an dem Kreuz, das ging mir so auf den Kranz. Ja. Weil ich mir als Kind schon gedacht habe, wer ist denn so bekloppt? Und also wenn jemand erschossen wird, dann mache ich doch nicht ein Foto und hänge das an die Wand zum Beispiel, ja, oder einen Unfall und hänge das. Es gibt doch so viele schöne Szenen in der Bibel mit Jesus, mit seinen Jüngern, man hätte doch auch was anderes nehmen können.
Ich finde Jesus per se auch sexy, muss ich sagen, auch wenn er auf dem Kreuz
hängt. Ja, aber ich fand dieses am Kreuz immer ganz schrecklich, ja. Vor allem, pass auf, weil man mir gesagt hat, er ist am Kreuz und er ist für eure Sünden gestorben. Was für Sünden hat ein 5- oder 6-jähriges Kind? Ich bin in die Kirche gegangen, weil zu Hause Stress war und ich bin aus der Kirche noch schuldiger rausgekommen, als ich reingegangen bin.
Das glaub ich.
Ja, und ich wollte nicht diesen Jesus, dass der für mich stirbt. Wieso soll der für mich sterben? Was für Sünden kann ein 6-jähriges Kind schon haben? Ja.
Also ich denke doch, dass die katholische Kirche das dann so meint, dass es eigentlich für die Sünden der allgemeinen Menschheit ist.
Nein, für die Sünde der Priester.
Ja, da müsste Jesus auch mehr als einmal sterben, das kann ich dir mal sagen.
So, also mein Schatz, ich glaube, damit beenden wir dieses wundervolle Gespräch.
Fantastisch.
Um es zusammenzufassen, ich hatte die bezaubernde Nina Queer da, die als hübscher junger Mann geboren wurde, also gern als hübsche Frau unterwegs ist, die es liebt, in eine andere Haut zu schlüpfen, eine sehr erfolgreiche Künstlerin, die gläubig ist und ja, sich in keine Opferrolle begibt.
So ist es.
Wunderbar.
Herzlichen Dank für die tolle Einladung und das tolle Gespräch.
Dankeschön. Hat
mir sehr viel Spaß bereitet.
Ich danke dir. Dankeschön.
Eine Produktion von Audiotakes.